Denn ich würde gerne bei diesem Thema Familie ein wenig verweilen und euch einladen, einmal zu überlegen, nicht laut zu sagen, nur zu überlegen, welch eine biblische Familie euch spontan in den Sinn kommt. Nur denken, nicht sagen. Eine biblische Familie. Habt ihr eine? Irgendeine, spielt keine Rolle, nicht sagen. Okay, dann würde ich jetzt gerne all die bitten, mal ihre Hand zu heben, die eine Familie ausgewählt haben, bei der es keine Sünde, Probleme, Nöte gegeben hat, von der die Bibel uns sagen würde. Hände hoch! Da gibt es tatsächlich eine biblische Familie. Wir reden nach dem Gottesdienst. Ich glaube es nicht ganz, aber vielleicht hast du ja was entdeckt. Aber komisch eigentlich, dass sich nur einer meldet, obwohl wir über biblische Familien reden. Wenn wir tatsächlich uns die biblischen Familien ansehen, werden wir feststellen, dass die meisten zumindest, mag eine Ausnahme geben, und ich bin neugierig, sag's doch mal laut, welche Familie hattest du im Kopf? Maria, Josef, darauf habe ich gewartet, ja, hier in Bayern muss natürlich Maria auch kommen und Josef. Also ihr lieben Leute, wenn ein Teenager, ein junges Mädchen schwanger wird, ohne verheiratet zu sein, in einer Kultur wie damals, ich glaube, so ganz problemfrei und sorgenfrei war das ganz bestimmt nicht und auf jeden Fall auch in der Gesellschaft sehr, sehr anrüchig. Trotzdem weiß ich, warum du das ein bisschen anders siehst an der Stelle und dir deshalb auch dieser Einfall gekommen ist. Aber gut, auch da gab es sicherlich so mancherlei Sorgen und Nöte. Und das ist typisch. Die biblischen Familien, die uns berichtet werden, haben Ecken und Kanten, die werden uns geschildert mit Nöten, mit Schwierigkeiten. Und manchmal müssen wir uns das bewusst machen, weil wir allzu leicht der Illusion erliegen, nur unsere Zeit habe Probleme mit Familien. Ich war in biblischen Zeiten, da war alles ganz klar geregelt. Es war klar, wer das Sagen hatte, welche Rollen wem zugedacht waren. Und selbstverständlich waren die Kinder gehorsam. Oder so ähnlich? So war es eben nicht. Und wenn das so ist, wenn das traute Heim im Alten wie im Neuen Testament gar nicht so traut war. Probleme mit den Kindern, Gewalt, ja sogar sexuelle Gewalt, Hass, Intrigen, fast möchte man sagen, an der Tagesordnung waren, dann frage ich mich natürlich, was ist eigentlich mit unseren Familien? Es muss ja geradezu etwas faul sein, wenn in unseren Familien alles so glatt geht, ohne größere Probleme, Nöte oder Sorgen. Nein, ich möchte niemandem Probleme einreden, die er gar nicht hat. Ich war manchmal, sind so therapeutisch orientierte Menschen und ich arbeite auch als Ehe- und Lebensberater, also nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Und solche Menschen haben ja dann manchmal die Macke, überall und in allem ein Problem zu wittern, dass es dann ans Tageslicht zu zerren gilt, um es dann sogleich zu therapieren. Ein konfliktorientiertes Denken sozusagen. Das möchte ich gerade nicht. Vielmehr möchte ich, dass wir uns vielleicht ein wenig entspannter zurücklehnen und uns in Gelassenheit üben. Ein Blick auf die biblischen Familien und wir wissen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. heile Welt gibt es nicht auf dieser Erde. Und das heißt auch, wir müssen uns und anderen nichts vormachen. Wir dürfen offen und ehrlich und dennoch herzlich miteinander sein. Vielleicht ist das ja eine Enttäuschung für manchen, wenn wir uns die biblischen Familien genauer ansehen. Enttäuschung. Und natürlich kann man fragen, ist es nicht viel erbauender, das Gute, das Gelungene, das Positive zu betonen? Wollen wir nicht in der Bibel Vorbilder sehen, nicht gescheiterte Existenzen? Das ist natürlich richtig. Es geht mir auch gar nicht darum zu zeigen, wie schlecht die Familien der Bibel waren, sondern wie menschlich. Keine Supermütter, keine Heldenväter, keine braven Kinder. Die Bibel nimmt da kein Blatt vor den Mund. Und das ist gut so. Warum? Problembewältigung kann uns doch nur zum Vorbild werden, wenn es auch tatsächlich Probleme gibt. Vergebung wird nur da wirksam, wo es Sünde gibt. Und über die Gnade Gottes lässt sich nur vor dem Hintergrund einer gefallenen Welt reden. Und so habe ich eine Geschichte ausgewählt und mitgebracht, die mich in besonderer Weise angeregt hat. Familie Manoach. Er und seine Frau, und bei manchen rattert es schon, Manoach, Manoach, woher kennen wir den? Die waren gläubige Menschen. Sie war unfruchtbar. Oder lag es möglicherweise auch an ihm? Man könnte fast den Eindruck bekommen, wenn man die ganze Geschichte betrachtet. Jedenfalls ist es ein merkwürdiges Gespann, dieses Ehepaar. Da leiden die beiden Eheleute, ein interessant häufiges Thema in der Bibel, sie leiden darunter, dass sie kinderlos geblieben sind. Sie werden ja auch nicht jünger. Und dann erscheint eines Tages dieser Mann bei der Frau des Manoach, von dem gesagt wird, seine Gestalt war anzusehen wie ein Engel Gottes, gar erschrecklich, dass Frau Manoach ihn nicht fragte, woher und wohin. Nicht einmal seinen Namen hat der Fremde genannt. Was er aber erzählt hat, das muss in ihren Ohren wie eine Gebetserhörung geklungen haben. Die Frau, sie würde schwanger werden und soll deshalb gut auf sich achten. Auch über das Kind macht dieser Engel, dieser Botschafter sehr beeindruckende Aussagen. Frau Manoach erzählt ihrem Mann das alles mit offensichtlicher Faszination und Begeisterung. Vielleicht kennt ihr das ja. Da bekommt ihr eine großartige Mitteilung. Da bekommt ihr einen erlösenden Hinweis, eine begeisternde Nachricht. Abends kommt dann vielleicht euer Ehepartner nach Hause und es sprudelt nur so aus euch heraus. Stell dir vor, es ist doch unglaublich. Also dieser Mann, ich weiß nicht mal seinen Namen, aber och, du wirst Augen machen, was er gesagt hat. Also, was tut Manoach? Da bat Manoach den Herrn und sprach, ach Herr, lass den Mann Gottes wieder zu uns kommen, den du gesandt hast, dass er uns lehre, was wir mit dem Knaben tun sollen, der geboren werden soll. Manoach, was tust du da? Deine Frau sprudelt über von Begeisterung und du gehst auf eine intellektuelle Ebene und möchtest belehrt werden. Manoach, was redest du da? Der Knabe, der geboren werden soll. Wie viel Distanz ist denn da eigentlich noch möglich? Sollte da eventuell ein gewisser Zweifel bei Manoach sein? Immerhin sagt Manoach dann ja auch, übrigens völlig zu Unrecht, lasst den Mann Gottes wieder zu uns kommen. Zu uns. Er war ja gar nicht da, als der Engel das erste Mal kam. Und als er dann tatsächlich ein zweites Mal kommt, da ist er wieder nicht da. Die Ironie der Geschichte, die ist so fein, dass ich sie euch im Original vorlesen möchte. Gott erhörte die Stimme Manoachs und der Engel Gottes kam wieder zu dem Weibe. Sie saß aber auf dem Feld und ihr Mann Manoach war nicht bei ihr. Was Manoach doch eigentlich gemeint hatte mit seinem Gebet war, also hallo lieber Gott, ich möchte diesen merkwürdigen Mann auch mal kennenlernen, der meiner Frau solche Hoffnungen macht. Und er erhörte das Gebet und der Engel Gottes kam wieder zu dem Weibe. Herrlich. Wo war der Manoach überhaupt, während seine Frau auf dem Feld saß und arbeitete? Ihr Mann war nicht bei ihr, heißt ja zunächst einmal, er hatte gerade etwas Besseres, etwas Wichtigeres zu tun. Aber ihr Lieben, was ist eigentlich wichtiger, als sich um die Frau zu kümmern, die voller Erwartung ist, nun doch endlich schwanger zu werden? Und warum musste sie eigentlich die ganze Arbeit auf dem Feld alleine machen? Naja, ein bisschen Spekulation ist nun schon dabei. Es steht ja nicht da, dass diese Frau auf dem Feld gearbeitet hat. Vielleicht saß sie ja nur so rum. Auch steht nicht da, dass der Mann glaubte, etwas Besseres vorzuhaben. Man kann ja nicht wirklich ständig alles gemeinsam machen. Meine Frau und ich, wir waren jetzt gerade 2 Wochen lang getrennt und ich war froh, dass wir uns dann gestern hier in München wieder begegnet sind. Aber mir geht es auch um was anderes. Vielleicht entdecken wir ja Parallelen zu unserem eigenen Erleben. So irgendwo zwischen den Zeilen. Und es kommt ja jetzt noch schöner. Und ich sehe so ein frommes Ehepaar vor Augen, vielleicht fällt dem einen oder anderen so die klassische Predigerehe dazu ein, ich weiß es nicht. Da heißt es, die Frau läuft eilend zu ihrem Mann. Das ist eine schöne Formulierung. Läuft eilend. Was steckt doch da drin? Originalton der Bibel. Da lief sie eilend und sagte es ihrem Mann an und sprach, siehe, der Mann ist mir erschienen, der jenen Tages zu mir kam. Und jetzt kommt's. Die beiden gehen gemeinsam nach Hause, wo dieser Fremde geduldig gewartet hat. Und was sagt der Manoach zu dem Gast? Bist du der Mann, der mit dem Weibe geredet hat? Es ist schon grotesk. Männer. Was anderes ist ihm wohl nicht eingefallen in dem Augenblick. Aber wer bitteschön sollte es denn sonst sein, wenn seine Frau ihn voller Begeisterung von seiner ach so wichtigen Tätigkeit abholt und zu diesem Mann hin begleitet? Was für eine unsinnige Frage. Auch das weitere Gespräch zwischen dem Manoach und dem Engel ist hochinteressant. Er wollte ja belehrt werden. Welches soll des Knaben Weise und Werk sein? Und vielleicht kommt hier der Manoach so ein erstes Mal
so ein kleines bisschen in Fahrt. Und der Engel reagiert darauf und sagt, vor allem, was ich dem Weibe gesagt habe. Schließlich fällt Manoach noch ein, dass die orientalische Gastfreundschaft es gebietet, den Gast zum Essen einzuladen. Der sagt, bring lieber Gott ein Opfer, wir kennen die Geschichte. Und als das Opfer dann vom Feuer verzehrt wird und der Engel in dieser Feuerflamme entschwindet, da fallen die beiden in Anbetung nieder und da erst erkennen die beiden den Engel als Engel. Und der Manoach, wieder voller Selbstzweifel und Angst, sagt, wir müssen des Todes sterben, dass wir Gott gesehen haben. Quatsch, sagt da die Frau, wenn der Herr Lust gehabt hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und Speisopfer nicht genommen von unseren Händen. Er hätte uns auch nicht solches alles erzeigt, noch uns solches hören lassen, wie jetzt geschehen ist. Man sagt ja manchmal, Männer seien die Vernünftigeren, die Rationaleren, die Logischeren. Ich frage mich, wer ist denn hier eigentlich vernünftiger, logischer, aber lassen wir das lieber. Manoach, wollten wir ihn mit einem modernen Begriff beschreiben, dann würde vielleicht das Weichei zu ihm passen, wie sich gleich noch bestätigen wird. Aber spüren wir, wie menschlich es in dieser Familie zugeht. Fromme Leute, Menschen, denen Engel begegnen, die ein inniges Gebetsleben und Glaubensleben pflegen und dennoch nichts ist vollkommen jenseits des Paradieses. Vor allem, wenn wir die weitere Geschichte dann betrachten. Das Kind, was ja dann tatsächlich geboren wird und das da heranwächst, scheint ja ein wahres Monster zu sein. Simson, der Kraftprotz, der Flegel, der Hallodri, der Playboy. Ich habe ein Weib gesehen zu Timnat unter den Töchtern der Philister. Gebt mir nun dieses Weib. Nicht ein Mädchen, ein Weib. Und ich glaube nicht, dass die Formulierung zufällig ist. Gebt mir nun dieses Anspruchsdenken. Klingt so überhaupt nicht biblisch, sondern klingt eher so, als käme es aus unserer Zeit. Und die Entgegnung der Eltern, ob es keine Frau im Volk Israel gäbe, wirkt hilflos und flau. Er ist doch erwachsen. Was sollen wir da auch sagen? Gib mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Der Satz, meine Lieben, ist so eindeutig. So eindeutig. Sie macht mich an. Es hat mal jemand gesagt, unter Blinden soll es das Problem der Untreue nicht geben. Unter Blinden? Welch furchtbare Ironie der Geschichte. Aber auch das ist ja noch gar nicht der Punkt. Simson war fromm erzogen worden. Naja, man sagt ja manchmal, dass Eltern, die schon etwas älter sind, wenn die Kinder kommen, dass die etwas nachsichtiger seien. Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin Opa geworden, als manche noch Eltern werden. Ich weiß es nicht, aber wenn ich mir den Simson so ansehe, dann muss es schon ein paar Ausfälle in der Erziehung gegeben haben. biblische Familien. Manoach und seine Frau machen sich Sorgen. Zaghaftigkeit, Selbstzweifel. Und zu Recht, wie ich finde. Zu Recht. Und dann kommt wieder so ein Hammer von Bibeltext. Aber sie, Manoach und seine Frau, wussten nicht, in ihren Zweifeln und Selbstzweifeln, wussten nicht, dass es von dem Herrn wäre, denn er suchte Ursache wider die Philister. Was für eine merkwürdige Geschichte. Was für ein Gottesbild. Ich meine, es ist von Gott, dass der Simson sich von einer heidnischen, sexuell vermutlich sehr erfahrenen Frau anmachen lässt, damit es einen Grund gibt, die Philister auseinanderzunehmen. Da hat eine Familie in der Erziehung versagt und Gott sagt, gut so. Also ich hoffe jedenfalls, dass euch wenigstens so ein bisschen schwindelig dabei wird. Und die folgenden Geschichten, die kennen wir sehr gut, ja schon aus den Kindergottesdiensten. Sie beginnen jeweils mit den Worten, und der Geist des Herrn geriet über ihn. Über wen? Über diesen ungehobelten Kraftprotz? Die Schwäche des Manoach scheint reziprok zur Kraft des Simson zu stehen. Ich habe mich manchmal gefragt, vielleicht hatte der Manoach ja eine Glatze. Die Frau, die Simson dann geheiratet hatte, ließ er sofort auch wieder sitzen. Und erst als er wieder so das Bedürfnis verspürte, wollte er mal wieder bei ihr vorbeischauen, aber sie war inzwischen vergeben an seinen Freund. Daraufhin übte Simson Rache an den Philistern, die sich wiederum rächten an der Familie der Ex-Frau von Simson, was wiederum weitere Rache von Simson nach sich zog und so weiter und so weiter. Hier mal 30, dort mal 1000, die von Simson getötet werden, dann mal eine Hure für den kleinen Spaß zwischendurch und schließlich die tragische Geschichte mit Delila, die in meiner Bibel überschrieben ist, Simson wird von Delila gequält und verrät sein Geheimnis. Das Ende des Simson schließlich tragisch und glorreich zugleich, ist ja dann auch wieder eine Begebenheit, die hochproblematisch und hochaktuell ist. Auch wenn wir es typischerweise nicht so sehen. Simson als erster Selbstmordattentäter. Die Geschichte enthält so vieles, was einen schwindelig macht, was das eigene Gottesbild ins Wanken bringt, wie die Säulen, die seinen größten Sieg in der größten Niederlage brachten. Mir geht es jetzt gar nicht um Simson, sondern um die Familie als Ganzes. Ist ja eigentlich, wie die Geschichte endet? Wenn wir so in Kinderbibeln schauen, so eine bildliche Darstellung, dann haben wir alle, die wir solche Bücher schon mal geöffnet haben, das Bild vor Augen, wie der Simson die Säulen umfasst und krachend alles zusammenfällt. Das ist aber gar nicht das Ende der Geschichte. Die geht noch weiter. Da kamen seine Brüder hernieder und seines Vaters ganzes Haus und hoben ihn auf und trugen ihn hinauf und begruben ihn in seines Vaters Manoach Grab zwischen Zora und Esterhol. Er richtete aber Israel 20 Jahre. Was für eine Familie! Ich heiße doch nicht die Ausschweifungen des Simson gut. Ich komme auch schwer zurecht mit dieser gewaltsamen Ekstase. Der Geist des Herrn geriet über ihn. Ich verstehe hier so vieles nicht. Ich bin vielleicht dem Weicheimer Noach viel näher und ähnlicher. Immer so ein kleines bisschen aus dem Mustopf. Vor allem, wenn meine Frau schon längst gesagt hat, wo es lang geht. Bist du der Mann, der mit dem Weibe geredet hat? Aber es fasziniert mich, dass Gott den Manoach und seine Frau gebraucht, einen Simson hervorzubringen. Und es tröstet mich, dass Gott auch die tragische Geschichte des Simson in seinen Plan einbaut. Und es berührt mich zutiefst, dass am Ende, ganz am Ende, diese Familie auch wieder eins ist. Weichei und Draufgänger sind gemeinsam bestattet. Warum erzähle ich das? Was ist der Punkt dieser Predigt, die Aussage? Du darfst ein Weichei sein oder ein Kraftprotz. Du darfst Emotionen haben oder intellektualisieren. Du musst keine mustergültige Ehe führen. Du brauchst nicht die perfekte Familie vorzuweisen. Gott, der einen Manoach und seine Frau liebt, der die unfruchtbare Ehe schließlich mit Kindern segnet. Der letzte Vers, wenn es nicht Cousins waren, signalisiert ja, dass Simson quasi der Auftakt zu ungeahnten Elternfreuden war. Gott, der aber genauso einen Simson liebt, den Draufgänger, den ungehobelten Klotz voll unerfüllter Sehnsucht im tiefsten Innern. Sollte dieser Gott nicht auch dich und deine Familie lieb haben? Vielleicht habt ihr Freude daran, die Geschichte von der Familie Manoach einmal nachzulesen. Es ist viel zu entdecken in dieser kleinen Geschichte in Richter Kapitel 13 bis 16. Vielleicht mögt ihr ja auch über jene Familie einmal nachlesen, die euch am Anfang der Predigt so spontan in den Kopf gekommen ist. Vielleicht gibt es ja auch etwas wie eine Parallele, warum euch gerade diese Familie und keine andere eingefallen ist. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang. Vielleicht möchtet ihr euch einfach auch austauschen über Familie, über eure Erfahrungen, über Freuden und Nöte. Wohl wissend, dass selbst die Großen der Bibel beides kannten, aber auch den, der in Freude und Leid, in Kraft und Schwäche, in Erfolg und Versagen bei uns bleibt. Großer Gott, wir loben dich. Amen. Herr, erbarme dich, haben wir gerade gesungen, und wenn wir ganz ehrlich sind und an unsere Ehen, an unsere Familien denken, dann ist das wohl das, was uns zu sagen bleibt. Gleichzeitig aber auch die Dankbarkeit, dass egal wie auch unsere Familien aussehen und unsere Ehen, du uns lieb hast, dass du uns nahe bist und das Himmelstor uns aufgeschlossen hast. Und in diesem Wissen dürfen wir offen und ehrlich miteinander umgehen, einander helfen, Lasten tragen. Und ich möchte dich bitten, dass wir dies auch in dieser Gemeinde tun. Mit wachen Augen schauen, wo Hilfe nötig ist, uns stützen, uns unterstützen, uns ermutigen. In dem Bewusstsein, wir sind alle schuldig vor dir. Wir haben alle Vergebung erlangt durch das, was du getan hast am Kreuz. Und so bitte ich dich jetzt ganz besonders, segne du die Ehepaare, die Partnerschaften, die Familien in dieser Gemeinde. Segne die, die Zerbruch erlebt haben und scheitern, ebenso wie die, denen es gut geht. Und geh du mit deinem Frieden, der höher ist als alle Vernunft, mit uns. Der Friede Gottes bewahre unsere Herzen und Sinne, bis er kommt. Amen.